Hallo und herzlich willkommen zu Schattenseiten. Ich bin Amelie und ich berichte euch von wahren Kriminalfällen aus der ganzen Welt. Bevor es heute losgeht, möchte ich mich einmal bei euch dafür entschuldigen, dass ihr so lange auf die neue Folge warten musstet. Aber ich möchte ganz ehrlich mit euch sein, der Alltag mit einem kleinen Baby gestaltet sich doch ein bisschen unorganisierter, als ich mir das im Vorfeld vorgestellt hatte. Nichtsdestotrotz bin ich guter Dinge, dass ich in der nächsten Zeit wieder sehr regelmäßig Folgen für euch aufnehmen und hochladen werde. Bevor wir mit dem heutigen Fall beginnen, möchte ich euch noch einmal kurz auf die Crime Letters aufmerksam machen. Sie sind ein personalisiertes Rätselspiel, bei dem ihr selbst zum Detektiv werdet. Ihr bekommt jede Woche einen Brief zugeschickt, in dem sich knifflige Rätsel und spannende Stories verstecken, und mit Hilfe der Rätsel könnt ihr einen Fall dann schlussendlich selbst aufklären. Es macht wirklich super viel Spaß und die Rätsel sind auch alles andere als easy. Mit dem Code Schattenseiten erhaltet ihr 10% auf die Crime Letters. Den Link dazu packe ich euch wie immer natürlich in die Shownotes. So, jetzt geht's endlich richtig los. Für den heutigen Fall reisen wir gemeinsam nach Schottland. Am Montag, den 30.06.2003, kommt die 14-jährige Jodie Jones von der Schule nach Hause. Dort wird sie bereits von ihrer Mutter Judith erwartet, denn das 14-jährige Mädchen steht aktuell unter Hausarrest und muss sich daher von der Schule auf direktem Wege nach Hause begeben. Jodie steht unter Hausarrest, da sie in der Vergangenheit des Öfteren die Schule geschwänzt hatte und auch häufiger beim Rauchen von Marihuana erwischt wurde. An diesem Tag versucht Jodie aber ihr Glück und bettelt ihre Mutter wiederholt an, dass sie bitte doch ausnahmsweise noch rausgehen dürfte. Nach einigem Hin und Her willigt Judith dann schlussendlich ein und sagt zu Jodie, dass diese aber auf jeden Fall um 22 Uhr wieder zu Hause sein müsse, ansonsten war's das. Dann wird es keine Ausnahmen mehr geben, dann dürfte sie nur noch bis zur Schule und wieder zurück. Jodie freut sich natürlich sehr darüber, dass sie doch noch rausgehen darf, also rennt sie direkt in ihr Zimmer, zieht ihre Schuluniform aus und tauscht diese gegen ihr, ja wie gewohnt, üblich komplett schwarzes Outfit. Sie macht sich fertig und verlässt dann gegen 17 Uhr das Haus. Sie sagt ihrer Mutter noch kurz Bescheid, dass sie sich mit ihrem Freund Luke treffen wolle. Dann verschwindet Jodie aus dem Sichtfeld ihrer Mutter. Judith ahnt zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass etwa 6 Stunden später Jodies schwer verstümmelte Leiche nur etwa eine halbe Meile von ihrem Zuhause entfernt aufgefunden wird. Und zwar von ihrem eigenen Freund Luke. Jodie und Luke wachsen beide im County Midlothian auf, das ist in etwa 10 Meilen von Edinburgh entfernt. Sie wachsen in 2 benachbarten Dörfern auf, die durch einen kleinen Weg direkt durch den Wald miteinander verbunden sind. Zu Fuß benötigt man von einem Dorf in das andere ungefähr 25 Minuten. Die beiden gehen gemeinsam auf eine Schule, daher kennen sie sich. Luke ist eine Klasse über Jodie und die beiden werden auch ziemlich schnell ein Paar. Jodie führt natürlich auch ein Tagebuch, wie die meisten Teenager-Mädchen, in dem sie vermutlich, so wie wir alle früher, ihre Gefühle und Gedanken niederschreibt. Luke sei alles für sie. Er bringt sie zum Lachen und sie wird ihn für immer und ewig lieben. Jodie ist relativ normal aufgewachsen, bis auf, dass ihr Vater Jimmy nicht mehr lebt. Denn dieser hat sich im Garten des Familienhauses erhangen, als Jodie gerade einmal 9 Jahre alt war. Darum lebt sie aktuell auch mit ihrer Mutter, ihrem neuen Partner und ihren beiden Geschwistern zusammen. Luke und Jodie treffen sich sehr regelmäßig. Sie hören dann zum Beispiel gemeinsam Nirvana, rauchen Gras und schnitzen ihre Initialen in einen Baumstamm im Wald, der in etwa auf halber Strecke zwischen den beiden Dörfern steht. Jodie ist wirklich über beide Ohren in Luke verliebt. Und wie sieht's bei Luke aus? Luke ist auch 14 Jahre alt, aber er scheint ein bisschen erfahrener zu sein, was das andere Geschlecht angeht als Jodie, denn im Gegensatz zu ihr hatte er bereits mehrere Beziehungen und zudem verkauft er Drogen an die örtliche Jugend. Kommen wir nun erst einmal zurück zu dem Tag, an dem Jodie stirbt. Gegen 22 Uhr sitzt ihre Mutter Judith auf der Couch und wird sauer. Jodie kommt einfach nicht nach Hause. Also versucht sie, ihre Tochter auf ihrem Handy zu erreichen, doch diese geht nicht dran. Irgendwann ruft Judith dann bei Luke an, um zu fragen, wo Jody denn abbleibt. Als sie mit ihm spricht, ist Luke jedoch sehr erstaunt und sagt, dass er und Jody sich überhaupt nicht verabredet hatten für den Abend. Er sei die ganze Zeit zu Hause gewesen, habe gekocht und dann gegessen und sei nun mit seinen Freunden unterwegs. Natürlich wird Judith jetzt ein bisschen panisch und telefoniert alle Freundinnen und auch Familienmitglieder ab, um herauszufinden, ob Jody sich vielleicht bei einem von ihnen aufhält. Doch nichts. Niemand hatte Jody gesehen oder mit ihr gesprochen. Also machen sich Judith, ihre Mutter und Jodys Schwester plus Freund auf die Suche nach ihr. Irgendwann stößt auch Luke dazu und er bringt seine Schäferhündin Mia mit. Die Gruppe sucht die komplette Gegend ab, doch leider ohne Erfolg. Irgendwann hält Judith es dann nicht mehr aus und ruft die Polizei. Jodys Familie begibt sich nun auf den Weg, der die beiden Dörfer, in denen Luke und Jody wohnen, miteinander verbindet. Es ist bereits dunkel und es regnet. Diesen Weg, den die Gruppe nun absucht, müsst ihr euch so vorstellen, dass er direkt durch den Wald verläuft. Und rechts und links von diesem Weg wird der Wald ein bisschen abgegrenzt durch eine Steinmauer. Lukes Schäferhund Mia scheint irgendwie trainiert darin zu sein, Gerüchen nachzugehen. So genau habe ich nicht herausgefunden, warum. Aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass sie bei der Jagd behilflich ist. Auf jeden Fall scheint Mia dann irgendwann etwas zu riechen. Sie wird ganz aufgeregt und verschwindet durch ein Loch in der Steinmauer, die den Weg vom Wald abgrenzt. Zuerst verschwindet Mia in diesem Loch und dann klettert Luke hinterher. Der Rest der Gruppe bleibt auf dem Weg stehen und wartet. Kurze Zeit später kriecht Luke zurück aus dem Loch. Er ist kreidebleich und offensichtlich schwer schockiert. Denn auf der anderen Seite der Mauer liegt Jodys nackter und verstümmelter Körper, nur notdürftig mit ein paar Blättern bedeckt. Jodys Arme sind hinter ihrem Rücken mit einer Hose zusammengebunden. Ihre Kehle wurde mit einem so tiefen Schnitt durchgeschnitten, dass sie fast geköpft wurde. Außerdem hat sie noch diverse Verletzungen am Rest ihres Körpers. Schnitte finden sich überall, im Gesicht, am Bauch, an den Armen. Einfach ihr ganzer Körper wurde verletzt. Bei einigen Schnitten, zum Beispiel dem an ihrer linken Brust, kann später festgestellt werden, dass er ihr erst nach dem Tod zugefügt wurde. Außerdem wurde auf ihren Kopf mit etwas sehr Schwerem eingeschlagen und hinterher finden die Ermittler zusätzlich noch heraus, dass sie außerdem auch noch stranguliert wurde. Doch was genau ist hier passiert und wer tut einem 14-jährigen Mädchen so etwas Schlimmes an? Denn dieses Verbrechen ist an Brutalität ja wirklich kaum noch zu überbieten. Jody wurde einfach von oben bis unten auf die brutalste Weise gefoltert und dann noch verstümmelt. Und als sie dann bereits verstorben war, hat der Täter oder die Täter einfach noch weitergemacht. Jody hat diverse Abwehrverletzungen an ihren Armen, also kämpfte das junge Mädchen mit all ihrer Kraft gegen die Täter an. Auf jeden Fall werden keine Hinweise auf ein Sexualverbrechen gefunden, der Tatort gleicht aber einem einzigen Blutbad. Der Gerichtsmediziner stellt fest, dass Jody etwa 5 bis 5,5 Liter Blut verloren hat. So kann man sich, denke ich, ganz gut vorstellen, wie es dort ausgesehen haben muss. Durch diesen sogenannten Overkill geht man nun davon aus, dass es sich um eine sehr persönliche Tat handeln muss. Und auch die Tatsache, dass Jody mit einem Messer attackiert wurde, deutet auf eine emotionale Verbindung zwischen Täter und Opfer hin. Doch wer kommt da überhaupt in Frage? Die Beamten vor Ort nehmen sich natürlich erst einmal alle Beteiligten vor, die bei dem Fund von Jodys Leiche anwesend waren. Relativ schnell werden dann alle wieder nach Hause geschickt, nur Luke muss bleiben. Seine Kleidung wird forensisch untersucht und das ist natürlich auch das korrekte Vorgehen. Schließlich hat er Jodys Leiche ja gefunden. Allerdings werden nicht die Kleidungsstücke von den anderen Anwesenden untersucht. Und das, obwohl sich später noch herausstellen wird, dass Judith, also Jodys Mutter und auch die Oma, Jodys Körper angefasst hatten, nachdem sie sie gefunden haben. Aber dazu komme ich später noch einmal. Auf jeden Fall wird zunächst Luke offensichtlich verdächtigt. Die Beamten finden es auffällig, dass Luke so schnell und so zielsicher Jodys Leiche gefunden hatte. Hinter einer Mauer, im Dunkeln, im Wald. Jedoch sagt Luke und auch der Rest der Gruppe, die nach Judy gesucht hat, dass ja nicht Luke Jodie gefunden hat, sondern Mia, sein Hund. Denn sie sei als erstes durch das Loch in der Mauer geklettert und habe Luke so sozusagen nur zu Jodys Leiche geführt. Luke wird dann natürlich auch befragt und er sagt genau das Gleiche, was er auch zu Jodys Mutter gesagt hat, nämlich, dass die beiden gar nicht miteinander verabredet gewesen wären an dem Abend. Er sei zu Hause gewesen, er habe gekocht und gegessen und nachdem er dann mit Jodys Mutter telefoniert hatte, hat er sich auf den Weg gemacht, um beim Suchen zu helfen. Das letzte Mal, so sagt Luke, habe er Jody morgens in der Schule gesehen. Es wird auch nichts gefunden, das Lukes Aussage irgendwie widerlegen würde. An seiner Hose wird DNA von Jody gefunden und an Jodys BH DNA von ihm. Aber weil die beiden ja ein Paar gewesen sind, ist das auch nicht sonderlich verdächtig. Also tappen die Beamten zunächst einmal weiter im Dunkeln. Da es überhaupt keine Hinweise auf den Täter oder die Täter gibt, wird die Öffentlichkeit aufgerufen, sich bei ihnen zu melden, falls sie irgendetwas gesehen oder gehört haben. Und über 2000 Leute melden sich dann auch tatsächlich und werden befragt, doch auch da kommt im Grunde nichts Hilfreiches bei raus. Am 4. Juli 2003 entscheiden sich die Ermittler dann dazu, Lukes Zimmer zu durchsuchen. Wie sie darauf gekommen sind, kann ich euch nicht sagen. Was sie jedoch in dem Zimmer finden, ist wirklich interessant. Die Beamten sagen, dass es einfach nur ekelhaft war in seinem Zimmer. Denn sie haben unter Lukes Bett 20 Flaschen voll Urin gefunden. Warum Luke dort sein Urin gelagert hat, wird sich nicht mehr herausfinden lassen. Dass es bestimmt kein schöner Anblick und Geruch war, ist, denke ich, uns allen klar. Ansonsten scheint es ein ziemlich normales Jugendzimmer zu sein. Offensichtlich ist Luke Fan von Marilyn Manson. Er hat eine CD, eine DVD und auch einen Kalender von ihm. Und ansonsten können die Beamten erst einmal nichts finden. Doch dann taucht eine leere Messerhülle auf. Und was dann später in der Öffentlichkeit so plattgetreten wird, ist, dass der Fund der Marilyn Manson CD und der DVD sehr viel Aufmerksamkeit gewidmet wird. Luke war auch immer sehr dunkel angezogen, genau wie Jody. Er hatte ein großes Interesse an Gothic und halt eben auch für Marilyn Manson. Dass auf der DVD Aufnahmen von einer nackten Frau sind, die auf dem Boden kauert, als wäre sie tot, tut der Gerüchteküche natürlich überhaupt nicht gut. Es wird spekuliert, dass Luke diese DVD vielleicht als Vorlage für den Mord an Jodie genutzt hat, denn außerdem finden sich auch in Lukes Schulbüchern und Heften diverse kleine Zeichnungen und Kritzeleien, zum Beispiel Pentagramme und andere satanistische Symbole, wie zum Beispiel die Zahl 666. Für die Öffentlichkeit und auch die Beamten scheint hier alles sehr gut zusammenzupassen und sie schießen sich regelrecht auf Luke ein. Doch richtige Beweise gibt es nach wie vor nicht. Das einzige Indiz, dass Luke vielleicht wirklich etwas mit Jodys Tod zu tun haben kann, findet sich in der Messerhülle. Diese Hülle ist aus Leder gefertigt und in das Leder von innen wurde Folgendes eingeritzt. 666-JJ-1989 bis 2003. Und das ist nun wirklich sehr verdächtig. Steht das JJ für Jodie Jones? Die Jahreszahlen 1989 bis 2003 sind auf jeden Fall Jodys Geburts- und auch ihr Todesjahr. Das Messer, das sich einmal in dieser Hülle befunden haben muss, ist auf jeden Fall nicht auffindbar. Es muss sich aber um eine etwa 10 cm lange Klinge gehandelt haben und der Gerichtsmediziner sagt, dass es sich bei Jodys Verletzungen um Verletzungen handelt, die von genauso einem Messer hätten herbeigeführt werden können. Der Verdacht gegen Luke erhärtet sich immer mehr, als ein Nachbar der Familie der Polizei meldet, dass er am Tag von Jodys Tod gerochen habe, wie jemand etwas im Garten von Lukes Haus verbrennt. Und tatsächlich kann festgestellt werden, dass dort Kleidung verbrannt wurde. Doch an den Überresten der Kleidung kann nichts gefunden werden. Zwar gibt es nun immer mehr Hinweise darauf, dass Luke etwas mit dem Tod seiner Freundin zu tun haben könnte, jedoch keine handfesten Beweise. 2 Wochen nach Jodys Tod kommt dann plötzlich der Freund von Jodys Mutter auf die Ermittler zu. Er sagt ihnen, dass er an dem Tag, an dem Jody ermordet wurde, gegen 17.40 Uhr ans Haustelefon der Familie gegangen sei, als dieses klingelte. Am anderen Ende der Leitung war Luke, der wissen wollte, wo Jody ist. Der Freund von Jodys Mutter sagt ihm dann, dass Jody gegen 17 Uhr das Haus verlassen habe, woraufhin Luke nur mit okay geantwortet habe. Warum der Freund von Jodys Mutter diese Aussage erst 2 Wochen später tätigt, kann ich euch nicht sagen. Wenn das denn wirklich so gewesen ist, dann wird damit auf jeden Fall Lukes Aussage widerlegt, dass die beiden nicht miteinander verabredet gewesen sind. Denn wären sie an diesem Abend nicht miteinander verabredet, dann hätte er ja wohl nicht bei Jody angerufen, um zu fragen, wo Jody denn ist oder wo sie bleibt. 5 Wochen nach Jodys Tod wird Luke dann erneut verhört. Ganze 4 Stunden lang wird er befragt, doch er bleibt bei seiner Geschichte, so wie er sie bereits in seinem ersten Verhör erzählt hat. Er sagt wieder, er war zu Hause, er habe gekocht, dann habe er gegessen. Und dieses Alibi wird auch von seiner Mutter und seinem Bruder bestätigt. Luke sagt außerdem, dass es doch überhaupt keinen Grund für ihn gegeben hätte, seine Freundin umzubringen. Er habe sie über alles geliebt und die beiden hätten auch keinen Streit miteinander gehabt. Zu der leeren Messerhülle, die in seinem Zimmer gefunden wurde, möchte Luke nichts sagen. Er schweigt. Und so bringt auch diese Befragung die Ermittler nicht weiter. Die Öffentlichkeit stellt jedoch klar, dass Luke wunderbar in das Profil des Täters passen würde. Er schaut immer mies gelaunt, beschimpft die Fotografen, er wirkt wirklich sehr arrogant und abweisend. Dass er erst 14 Jahre alt ist und es aktuell überhaupt keine Beweise gegen ihn gibt, spielt für die Presse aber keine Rolle. Bei Jodys Beerdigung ist Luke nicht erwünscht. Und am gleichen Tag, an dem seine Freundin beerdigt wird, gibt er dann gemeinsam mit seiner Mutter ein Interview. In diesem Interview wird er gefragt, wie es ihm geht mit der ganzen Situation. Und Luke betont, dass es sich wie ein Albtraum anfühlt, aus dem man einfach nicht aufwachen kann. Der Reporter fragt ihn, was das Allerschlimmste war in den letzten paar Monaten seit Jodys Tod und Luke sagt, dass das Schlimmste einfach war, Jody zu finden. Das können wir uns, denke ich, alle zumindest theoretisch ganz gut vorstellen. Wenn man die Leiche seiner Freundin im Wald findet, ist das ein sehr traumatisches Erlebnis. Und Luke erzählt auch, dass die ganzen Anschuldigungen und die Verurteilungen von der Presse ihm auch wirklich sehr, sehr nahe gehen. Und dass er einfach nur wissen wolle, wer das getan hat und wie genau Jody sterben musste. Und dann stellt der Reporter die Frage. Hast du Jody Jones getötet? Woraufhin Luke sagt, nein, ich würde niemals daran denken. Die ganze Zeit, in der wir zusammen waren, hatten wir noch nicht einmal Streit. Niemals. Auch der Rest des Interviews erscheint irgendwie ein bisschen merkwürdig. Luke wird zum Beispiel gefragt, warum er die Kleidung im Garten verbrannt hat, woraufhin Luke nur so etwas sagt wie, ja, das war ich nicht, das war eine weibliche Verwandte von mir. Ich verlinke euch das Interview auf jeden Fall in den Shownotes, dann könnt ihr es euch bei Interesse auch einmal in voller Länge anhören. Also, was wissen wir denn jetzt eigentlich alles über den Mord an Jodie? Fest steht, dass Luke an dem Abend, an dem Jodie ermordet wurde, zu Hause war. Und selbst wenn das nicht so war und seine Familie ihn deckt, hätte Luke Jodie umgebracht, hätte man doch an seiner Kleidung oder auch an seinem Körper Spuren finden müssen. Denn ich habe euch ja bereits erzählt, dass Jodie sehr, sehr viel Blut verloren hat. Es war also wirklich ein riesengroßes Blutbad. Und da dann keinen einzigen Blutstropfen an seiner Kleidung oder an seinem Körper zu haben, erscheint doch etwas unrealistisch. Jodie hat ja auch offensichtlich gegen ihren Angreifer angekämpft, womit wir davon ausgehen können, dass sie versucht hat, ihn zu kratzen oder ihn auf andere Art und Weise zu verletzen. Und auch solche Spuren konnten wohl an Lukes Körper nicht gefunden werden. Während des Interviews wird Lukes Mutter gefragt, ob sie ihren Sohn decken würde, würde dieser einen Mord begehen. Und sie sagt nicht, wie man erwarten könnte, wie aus der Pistole geschossen, nee, natürlich würde ich ihn niemals decken, sondern sie sagt, ich kann das nicht beantworten, ich müsste dafür erst einmal in so einer Situation sein. Diese Aussage wird von vielen Menschen als sehr verdächtig eingestuft, was ich jetzt meiner Meinung nach nicht so unterstützen würde. Vielleicht war sie auch einfach aufgeregt und aufgebracht während des Interviews. Das wissen wir ja nicht so genau. Sie gibt ja nicht zu, dass sie ihren Sohn decken würde. Und all diese Kleinigkeiten und Hinweise und Indizien führen dann dazu, dass am 14. April 2004 Luke festgenommen wird. Im November beginnt dann die Verhandlung des nun 16-Jährigen. Und Anklage und Verteidigung liefern sich wirklich eine kleine Schlacht. Und es kommen auch noch ein paar sehr interessante Details ans Licht. Die Verteidigung sagt die ganze Zeit, dass ja Mia, der Hund von Luke, Jodies Leiche gefunden hat. Die Anklage besteht jedoch darauf, dass es Luke war, der Jodie gefunden hat und nicht sein Hund. Und das ist ein wirklich sehr spannender Punkt. Denn kurz nach Jodies Tod haben ja alle Leute, die beim Auffinden der Leiche mit dabei waren, einstimmig ausgesagt, dass es Mia war, die Jodie fand und Luke nur dahin geführt hat. Jetzt aber, zum Zeitpunkt des Prozesses, haben plötzlich alle ihre Meinung geändert und sagen im Gericht aus, dass Luke es war, der die Leiche fand und nicht Mia. Und noch jemand ändert seine Aussage. Lukes Mutter und Lukes Bruder hatten ja gesagt, dass Luke an dem Abend von Jodies Tod zu Hause war, kochte und sie dann gemeinsam zu Abend gegessen haben. Doch als die Anklage nun Lukes Bruder vor Gericht befragt, sagt dieser, dass Luke überhaupt nicht zu Hause war an diesem Abend. Denn er sagt, er habe an diesem Abend Pornos in seinem Zimmer geschaut und dabei die Tür offen gelassen. Er sagt, dass er das immer mit offener Tür machen würde, damit er hört, wenn jemand nach Hause kommt. Und er sagt aus, dass er sich nun nie im Leben seine Pornos angesehen hätte, wenn Luke zu Hause gewesen wäre. Oder jemand anderes. Er sagt nun aus, dass sich die ganze Familie dieses Alibi für Luke ausgedacht haben. Wenn das stimmt, wäre das wirklich richtig heftig. Doch Lukes Mutter sagt, dass das nicht stimmt und bleibt bei ihrer ursprünglichen Aussage. Dass Lukes Mutter jedoch nicht nur theoretisch dazu bereit wäre, für ihren Sohn zu lügen, zeigt die Verteidigung durch folgende Szenen. Als Luke sich unbedingt ein Tattoo stechen lassen wollte, da war er gerade 14, fälschte seine Mutter seinen Ausweis, damit er zum Tätowierer gehen konnte. Zudem gab es, als Luke 12 war, einen Vorfall, bei dem Luke seine ebenfalls 12-jährige Freundin mit einem Messer bedroht hatte, als diese keinen Sex mit ihm wollte. Ich wiederhole, mit 12. Zudem ist ja auch Luke als Drogendealer in der Gegend bekannt, doch Lukes Mutter sagt immer und immer wieder, was er für ein guter Junge sei und dass er doch niemals etwas falsch machte und schon gar nicht jemandem etwas antun würde. Zudem bringt die Anklage auch noch die 20 Urinflaschen, die man unter Lukes Bett gefunden hat, zur Sprache. denn diese seien ja wohl eindeutig ein Zeichen, dass etwas psychisch mit ihm nicht stimmt. Auch, dass die Mutter ihm offenbar alles durchgehen lässt, ist ein großes Thema im Gerichtssaal. Seine Mutter wird sogar beschuldigt, dass sie ihm beim Mord geholfen habe. Das scheint jedoch etwas an den Haaren herbeigezogen. Es gibt offensichtlich keine Hinweise. Stimmt nicht ganz. Denn an dem Abend, an dem Jodie starb, rief Luke gegen 18 Uhr insgesamt 3-mal seine Mutter an. Und die Kleidung im Garten wurde dann zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr verbrannt. Für die Anklage steht damit fest, dass Luke blutüberströmt nach Hause gekommen ist an diesem Abend. Seine Mutter habe dann schnell seine Kleidung verbrannt und sie haben sich gemeinsam ein Alibi überlegt. Doch dafür gibt es ja keinen handfesten Beweis. Angeführt wird im Prozess auch, dass Luke ein Wasserfarbenbild des Black Dahlia-Mordes in seinem Zimmer aufbewahrte und auch Marilyn Manson habe so ein Wasserfarbenbild gemalt. Das verlinke ich euch einmal in den Shownotes und auch eine kurze Doku über den Black Dahlia-Mord für diejenigen von euch, die nicht wissen, worum es hier gerade geht. Kurz zusammengefasst, die Black Dahlia, die eigentlich Elizabeth Short hieß, wurde auch massiv verstümmelt und dann nackt in einem Park abgelegt. Die Anklage sieht also jetzt einen Zusammenhang zwischen Marilyn Mansons Bild über die Black Dahlia und Lukes Mord, angeblichem Mord, an seiner Freundin Jodie. Doch dieser Zusammenhang hinkt ein bisschen, denn die Anklage behauptet ja, dass Luke wie besessen von Marilyn Manson gewesen sei und dann sich überlegt hat, dass er den Mord an der Black Dahlia nachstellen wollte. Zuerst einmal finden sich in Lukes Zimmer genau 3 Dinge, die etwas mit Marilyn Manson zu tun haben, nämlich, wie ich am Anfang schon erzählt habe, die DVD, die CD und der Kalender. Dazu kommt jetzt, dass diese 3 Gegenstände als ein Paket verschickt wurden. Das heißt, Luke hat die DVD gekauft und hat dazu kostenlos noch die CD und den Kalender bekommen. Also es waren nicht einmal 3 einzelne Käufe, die Luke dafür getätigt hatte. Und jetzt kommt der Knackpunkt an dieser ganzen Theorie. Luke hat diese Gegenstände erst 2 Tage nach dem Tod von Jodie gekauft. Das heißt, an dem Tag, an dem Jodie starb, war Luke nicht im Besitz von einer einzigen Sache, die etwas mit Marilyn Manson zu tun hatte. Ich möchte nicht, dass ihr mich jetzt hier falsch versteht. Ich will überhaupt nicht behaupten, dass Luke unschuldig ist. Aber alle Beweise, die gegen ihn angeführt werden, und Beweise in Anführungszeichen, halte ich doch für, ja, recht fraglich. Die Beamten haben außerdem einige Dinge am Tatort getan, die, sagen wir mal so, vielleicht hätten anders gemacht werden sollen. Beispielsweise haben sie Jodies Körper bewegt, bevor er forensisch untersucht wurde. Wieso macht man das denn? Außerdem wurde der Körper auch einfach komplett ohne Schutz, ohne Zelt oder so, einfach die ganze Nacht im Wald liegen gelassen. Und es hat ja geregnet. Außerdem wurde nie untersucht, wann genau Jodie verstorben ist. Der Todeszeitpunkt steht bis heute nicht fest. Und zu guter Letzt wurde der Tatort diverse Male von den Ermittlern betreten, ohne Schutzkleidung. Das lasse ich mal so stehen. Warum hat man eigentlich nicht auch die anderen Beteiligten etwas genauer gefragt, die dabei waren, als Luke oder Mia, je nachdem, die Leiche gefunden hat? Man hätte ja auch ihre Kleidung untersuchen müssen. Schließlich waren sie ja auch am Tatort und, wie ich schon erzählt habe, hat Jodies Mutter und auch Jodies Oma, die haben Jodie angefasst. Also die haben den Tatort kontaminiert. Also hätten sie ja vermutlich auch Spuren an ihrem Körper getragen. Also insgesamt finde ich diesen Fall sehr, sehr merkwürdig und sehr, sehr skurril. Und da ist irgendwie einiges schiefgelaufen. Denn das war es noch nicht. Mehrere Zeugen sagen nämlich aus, dass sie am Abend von Jodies Tod einen Mann und eine Frau gesehen haben, auf diesem Weg, auf dem dann später auch ihre Leiche gefunden wurde, deren Beschreibung theoretisch auf Luke und seine Mutter zutreffen könnte. Aber wie das immer so ist mit Zeugenaussagen, die Erinnerungen können sich ändern, die können beeinflusst werden und so weiter. Ein Klassenkamerad von Luke sagt aus, dass Luke mal zu ihm gesagt habe, Zitat, stell dir mal vor, du bist richtig stoned und bringst dann jemanden um. Das ist natürlich jetzt auch kein richtiger Beweis und es kann ja auch nicht nachgeprüft werden, ob Luke das zu ihm wirklich jemals gesagt hat. Die Anklage führt weiterhin an, dass Luke um 16.55 Uhr die sogenannte Speaking Clock angerufen habe. Wenn ihr euch jetzt fragt, was das ist, hier kommt eine ganz kurze Erklärung, weil ich habe davon auch noch nie gehört. Diese Speaking Clock ist wie eine automatische Ansage, die man anrufen kann per Telefon und die gibt einem dann die ganz, ganz genaue Uhrzeit. Also sie sagt dann zum Beispiel, beim dritten Klingeln ist es genau 17.56 Uhr und 3 Sekunden. Und nun ist die Theorie, dass Luke mit Jodie verabredet war an dem Abend und auf dem Weg zum Treffpunkt wollte er noch einmal ganz genau wissen, wie viel Uhr es ist und habe dann diese Speaking Clock angerufen. Also das hätte er ja wohl nicht getan, wenn er zu Hause gewesen wäre. Dem stimme ich zu, denn zu Hause finden sich sicherlich diverse Uhren. Aber auf der anderen Seite hatte er ja auch sein Handy dabei. Und auch das Handy zeigt ja eine Uhrzeit an. Ja, also auch das ist ein Punkt, den kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Vielleicht habt ihr dazu jetzt eine Theorie oder könnt mir das einmal erklären, wie genau das gemeint sein könnte. Denn aus den ganzen Artikeln und Dokus und so bin ich dazu einfach nicht so richtig schlau geworden. Als letztes möchte ich euch noch von einer Haarspange erzählen, denn nachdem Luke Jodies Leiche gefunden hatte, erzählte er ihrer Familie und auch der Polizei, dass Jodie eine Haarspange in den Haaren hatte. Und das Interessante an dieser Aussage ist, dass man diese Spange beim Auffinden der Leiche überhaupt nicht gesehen haben kann, da sie sich am Hinterkopf von Jodie befunden hat und Jodie auf dem Hinterkopf lag, als man sie fand. Wie will Luke also diese Haarspange gesehen haben? Zudem hat Jodie diese Spange morgens in der Schule noch nicht in den Haaren gehabt, sondern klipste sie erst in ihr Haar, bevor sie das Haus am Abend verließ. Also könnte man jetzt davon ausgehen, dass Luke gelogen hat, als er sagte, er habe Jodie das letzte Mal morgens in der Schule gesehen. Denn er kann nur von dieser Haarspange wissen, wenn er Jodie noch nach der Schule gesehen hatte. Außerdem konnte Luke auch ziemlich genau beschreiben, welche Kleidung Jodie trug, als er sie aufgefunden hat. Und das erscheint den Ermittlern auch sehr verdächtig. Denn woher will er genau gewusst haben, was Jodie anhatte? Weil er hatte sie ja angeblich morgens das letzte Mal gesehen. Da trug sie ihre Schuluniform. Und als er ihre Leiche fand, ja, dann geht man davon aus, dass er vielleicht nicht jetzt genau alle Kleidungsstücke in der Umgebung sich genau angeschaut hat und sich gemerkt hat, was da alles rumliegt. Denn die Kleidung war ja auch sehr verschmutzt. Es hatte ja geregnet an dem Tag und also war alles voller Matsch. Und die Kleidungsstücke lagen auch wirklich in einem relativ großen Radius drumherum verteilt. Also ja, das erscheint der Anklage auch sehr auffällig zu sein. Und so wird Luke am 21. Januar 2005 mit 16 Jahren zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Seitdem hat Luke bereits 4-mal versucht, das Urteil anzufechten, doch ohne Erfolg. 18 Monate nachdem Luke verurteilt wurde, meldete sich ein Mann bei der Polizei, der aussagte, dass am Abend von Jodies Tod sein Freund zu ihm kam und das Gesicht voll Schrammen hatte. Er sagte zu ihm, dass er in den Wald ganz in der Nähe gegangen sei, genau da, wo Jodie gefunden wurde. Er habe dort abgehangen, Drogen und Alkohol zu sich genommen. Und dieser Mann ist dann sogar nach dem Gespräch mit seinem Freund zur Polizei gegangen. Was er zu ihnen gesagt hat, ist jedoch unklar. Und das werden wir auch nicht mal herausfinden, weil er mittlerweile verstorben ist. Aber was feststeht, ist, dass da nach Lukes Verurteilung jemand zur Polizei kommt und offensichtlich etwas zu erzählen hat und dieser Spur aber einfach nicht nachgekommen wird. Dieser Mann wurde auch nicht einmal verhört. Also alles an diesem Fall erscheint irgendwie ein bisschen merkwürdig zu sein. Im Grunde, keine Frage, sprechen so viele Indizien dafür, dass Luke seine Freundin umgebracht hat, aber so viel auch dagegen. Auch dass so viele Fehler in der Ermittlung gemacht wurden, finde ich, gibt einem nicht so ein gutes Gefühl, dass Luke dafür verurteilt wurde. Ich bin hin und her gerissen. Aufgrund der Beweislage finde ich, dass man Luke nicht hätte verurteilen können. Aber jetzt ist es anders gekommen. Und ich bin einfach gespannt, was eure Meinung zu diesem Fall ist. Der ist ja ein bisschen anders als die Fälle, die ich sonst immer behandelt habe. Und ich würde gerne eure Theorien dazu hören. Das könnt ihr wie immer gerne bei Instagram machen unter Schattenseiten-Podcast. Dort findet ihr auch wie gewohnt die Bilder zur heutigen Folge. Ich werde mein Bestes geben, damit ich hoffentlich nächste Woche schon direkt die neue Folge für euch hochladen kann. Und bis dahin würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch mal bei meinem neuen TikTok-Kanal vorbeischaut. Ich probiere mich da nämlich gerade auch ein bisschen aus. Klar, dass ich kein Profi bin, sieht man. Das steht fest, bin ich ja hier beim Podcast aufzeichnen auch nicht. Aber ich gebe wie immer mein Bestes und ich würde mich freuen, wenn ihr da einmal vorbeischaut. Ansonsten war es das dann auch für heute. Ich wünsche euch eine tolle Woche und passt gut auf euch auf.